passiert.
Schönen guten Morgen, auch von mir nochmal, hier von vorne. Ich wurde gebeten, nochmal oder weiter anzuschließen an die Predigt vom letzten Mal. Und Schreiber hat ja, glaube ich, schon gesagt, wahrscheinlich ist es schon wieder anderthalb bis zwei Predigten geworden. von daher kann es jetzt immer so weitergehen. Scherz.
Ja, ist gebombt.
Okay. In unserem erweiterten Leitungskreis kamen wir auf dieses Thema, was ich beim letzten Mal so ein bisschen ansatzweise auch schon gesagt habe, aber was ich heute nochmal fortführen will, nämlich von dem Oberbegriff nochmal, womit wir uns ja auch als Gemeinde schon mal vor vielen, vielen Jahren in Anführungszeichen beschäftigt haben, nämlich mit Dualismus, mit diesem Begriff Dualismus oder Auflösung des Dualismus. Und es hat viel auch mit dem zu tun, worüber ich beim letzten Mal auch gepredigt habe, über Kontemplation oder den Blick der Mystiker. Das sind verschiedene Begriffe, die eigentlich ähnliche Sachen umfassen. Und ich habe überlegt, vielleicht weiß Franz und Monik, wisst ihr das noch, wann es genau war? Wir hatten eine Gemeindefreizeit mit der Esther Baumann von Kingdom Impact. Keine Ahnung, 6 Jahre her, 7 Jahre her, 8 Jahre?
Länger.
Länger sogar?
Es war 2012 oder 2013.
Du schockst mich jetzt. Okay, sogar so lange schon her, okay. Da haben wir über dieses Thema gesprochen, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, über diese Königsreichperspektive und dass in unserem Leben sich dieser Dualismus auflöst. Von erstmal sozusagen, von da haben wir überwiegend über diese Begrifflichkeit geredet. Sonntags ist Gottesdienst und das ist das Heilige und das ist das Eigentliche. Und dann kommt Montag, der Alltag, und das hat mit Gottesdienst nicht mehr so viel zu tun. Und diese Trennung, die wir, glaube ich, oftmals erleben und wahrscheinlich immer noch leider oft, diese Trennung zwischen, oh, das ist jetzt das mit Gott und das ist mein richtiges Leben. So, dass manchmal das wirkt wie so zwei Teile, die nicht miteinander verbunden sind. Und sie hat bewusst einfach nochmal einfach darüber geredet, dass es eben eine Einheit bildet, weil wir eben durch Jesus erstmal diese beiden Bereiche versöhnt sind, aber sozusagen diese Bibelstelle, wir sind hineinversetzt in das Königreich Gottes. Sagen wie beim, kommt irgendwann wieder der Frühling, wie eine Pflanze, die vielleicht klein ist, die man, ein Setzling, den man gezogen hat, und der wird hineingesetzt in ein größeres Beet. Also wir sind hineinversetzt durch Jesus in dieses Königreich Jesu. Und das ist eben nicht so, mal bin ich drin. Bin ich draußen? Bin ich drin? Oder bin ich draußen? Sondern hineinversetzt in eine andere Lebensrealität, die sich Königreich Gottes nennt. Da könnte ich jetzt ganz viele Bibelstellen noch nennen, eben, dass wir eben nicht mehr unter den Begierden dieser Welt sind, dass wir unter dem Gesetz des Geistes sind. Und das ist eigentlich etwas, was wir uns, glaube ich, immer wieder bewusst machen müssen, dass hier, wo ich bin, schon Himmel ist. Nicht wegen mir, weil ich so toll bin, sondern weil eben Jesus in mir ist. Und das bedeutet, dass sozusagen die Ressourcen des Himmels, die Gegenwart Gottes, die wir vielleicht gespürt haben heute, dass diese Gegenwart Gottes, die Ressourcen, und dieses, ich versuche mir das dann immer so innezuhalten und auch sozusagen zu spüren und einfach zu ergreifen, was da ist an Ressourcen, dass diese Ressourcen des Himmels, so wie es im Epheserbrief ist oder wie Petrusbrief, dass alles, was wir für das gottselige Leben und das Leben oder für die Gottfrömmigkeit und das Leben, dass alles schon da ist, dass alle Ressourcen des Himmels schon da sind. Das ist eben nicht nur am Sonntag und da kann man prophezeien und da kann man segnen, sondern das ist auch im Alltag. Alles von Jesus ist da, weil Jesus in mir wohnt. Ob ich das nun spüre oder verstärkt in meinem Kopf habe oder weniger, erstmal kein Unterschied, aber ich glaube, dass was halt wichtig ist, dass sich unser Wahrnehmungsfeld verändert. Dieses Bewusstsein, Gottes Reich ist da, wo ich bin. Das haben wir ganz intensiv, auch durch die Inga Hase, sag ich mal, dieses missionale Leben, unser pastorales Umfeld, wo wir bewusst auch gesagt haben, nicht nur die Leute, die hier sind, sind uns anvertraut, sondern auch unser Umfeld ist uns anvertraut. Freunde, die helfen, renovieren. Da passiert, auch wenn sie vielleicht gar nicht von sind, da passiert Reich Gottes durch uns, auf der Arbeit, in der Familie, bei den Nachbarn. Und eben keine Trennung zu sagen zwischen heiligen Leben und, sag ich mal, säkularen Leben, sondern dass es eine Einheit bildet. Unser Glaube, unsere Beziehung sollte nicht nur ein kleiner Aspekt unseres Lebens sein. Es gibt so verschiedene Lebensbereiche von Familie, Sport, Gesundheit, Beruf und so weiter. Und dann ist vielleicht noch ein kleines Tortenstück, ist auch noch unser spirituelles Leben. Und im Endeffekt ist das spirituelle Leben, also Jesus im Mittelpunkt und alle anderen Tortenstücke, gibt es so Torten, die so einen Kreis haben und dann kommen so die Tortenstücke so drumherum. Sondern Jesus ist dieses Zentrum der Torte und alle meine Lebensbereiche, alle meine Hobbys, all mein Denken, all mein Sein kreist sich im Endeffekt um Gott und um Jesus. In der Familie, in der Partnerschaft, im Beruf, selbst beim Einkaufen, beim Autofahren. Alles, genau, schwieriges Thema. Jedenfalls, keine Ahnung, da kommen immer meine ganzen Ungeduldspotenziale rum. Beim Fußball. Also alles sozusagen kreist sich um Jesus. Und das ist was anderes als Jesus ist ein Teil nur meines Lebens, sondern alles durchzieht Jesus, alles weist auf Jesus hin, alles ist mit Jesus durchdrungen. Und ich lebe Dinge nicht mehr nur für mich, sondern ich tue sie auch für Jesus. Paulus geht so weit, dass er sagt, wir sollen alles wie einen Gottesdienst machen. Und ich habe mir das oft vorgestellt, was bedeutet das Gottesdienst? Also wissen wir ja, Gottesdienst hat auch was mit ein Stück Ehrfurcht zu tun, mit etwas. Wir wissen, dass wir Gott begegnen. Die Benediktiner zum Beispiel sagen ja bewusst auch in ihrem Alltag, was sie tun, das ist Gebet. Weil wenn wir glauben, Jesus ist in allem, dann ist alles, was wir tun oder machen oder denken, ist Gebet, weil es etwas Heiliges ist, was Gott schenkt, wo er sich verherrlicht. Und es heißt, Gott offenbart sich durch sein Wort und durch seine Kraft. Und seine Kraft ist in der Bibel oft gemeint mit seiner Schöpfung, mit dem, was sichtbar ist im Alltag. Und Gott sieht da keinen Unterschied. Das fängt schon in der, sag ich mal, bei der Schöpfung an, mit Gott zu wandeln, macht euch die Erde untertan, eben diese Prägung. Das betrifft dann aber auch all unsere Lebensentscheidungen. Verkaufe ich ein Haus? Verkaufe ich nicht das Haus? Wo lebe ich? Welcher Beruf? Welcher Ort? Immer wieder mit Gott sozusagen sein. Gott, alles sollte ich umfassen und alles mich auch betreffen oder durchziehen. Also wie so goldene Fäden bei einem schönen Kleidungsstück. Alles ist sozusagen mit der Gegenwart Gottes durchzogen. Kurz gefasst, es geht eben um die Königreichsperspektive, in der wir nicht mal drin und mal draußen sind, egal wie fromm ich mich fühle oder ob ich gerade bete oder nicht bete, sondern eben fest dieses Hineingesetzt sein. Und ich sage, hier ist Reich Gottes, hier ist draußen. Genau. Hier ist Reich Gottes und es ist nicht so. Und manchmal ist es so, und in der Bibel wird es oft beschrieben, auch beim Volk Gottes so. Das ist mal mit Gott drin, mal draußen und eben dieses Hin und Her-Dingsen geht eigentlich nicht. Sondern dieses Reich Gottes, Reich Gottes, Reich Gottes. Gott ist in mir, ich bin in Jesus, ich stehe unter seiner Herrschaft. Das ist auch eben das, eben Gott in alles mit hineinzubeziehen. Auch dann alles zu Gottes Ehre zu machen. Und das, glaube ich, ist ein guter Maßstab, wenn Paulus sagt, es nützt nicht alles, aber alles, oder es gezielt sich nicht alles. Also das, was ich jetzt mache, ehrt es Gott. In Gottes Gegenwart zu sein, wie gesagt, auch beim Fußball zu sagen, Gott, Jesus, schau mit Fußball. Das findet ihr nicht unter uns interessant, mit euch zusammen Fußball zu schauen. Und sich dessen bewusst machen, dass Gott mit euch da auf der Couch sitzt, mitjubelt. Keine Ahnung, für welchen Fußballverein er ist. Aber dieses sozusagen ihn einzubeziehen. Und das ist im Endeffekt dieses Nicht-Dualistische schon mal als ein Punkt, eben nicht aufzutrennen zwischen frommem Alltag und unfrommem Alltag. Eben dieses auch Botschafter an Jesus statt zu sein. Weil im Endeffekt leben wir in einem missionalen Umfeld, aber es ist noch ein bisschen was anderes. Ich starte so meinen Tag oder auch auf der Arbeit bewusst auch mit kontemplativem Gebet. Gut, bei uns in der Schule, jeder Lehrer, also unser Büro ist auch unser Klassenraum, weil wir ja relativ kleine Gruppen haben, mit allerhöchstens 6, 7 Schülern. Dann komme ich einfach in diesen Raum und sage wirklich, Gott, du bist jetzt auch hier, bete, versuche wirklich innezuhalten, sage, Gott, du bist jetzt hier, genauso da. Manchmal habe ich das Gefühl, also von meinem Gefühl her, fühlt sich das manchmal nicht so intensiv an, wie wenn ich zu Hause bin, aber dieses wirklich damit Heilung, ist damit Trost, wird all das, was meine Schüler und Schülerinnen auch brauchen. Und einfach Gott auf diesen Arbeitstag ein Stück weit hinzulegen. Versuche auch dieses Ritual zu haben, Sonntagabend ist so mein, wo ich dann nur mal, sag ich mal, meine Kalender anschaue für die nächste Woche, wo ich so eine To-Do-Liste schreibe und einfach sage, okay Gott, das sind die Sachen, die diese Woche anstehen, an Begegnungen, an Arbeit, an Herausforderungen. Und ich nehme einfach so eine Stunde dafür Zeit, so diese Dinge so durchzugehen, Gott hinzugeben, so ein bisschen so eine Struktur zu haben, weil das finde ich entspannter, als wenn ich Montag erst denke, so, oh, was steht so an? Und so dieses Segnen. Ich mache das auch ganz bewusst, wenn Team-Meetings sind, Klassenkonferenzen, immer sagen, okay Gott, bewusst sagen, Gott, du bist jetzt da. Donnerstag habe ich eine Beratung in der Marie Curie-Schule und dann habe ich viel Zeit zu beobachten, manchmal ist es ein bisschen langweilig. Dann bete ich aber für die Kinder und für die Lehrer innerlich und sage, nein, ich will einfach das. Und ich habe keine evangelistischen Gespräche hinterher, es spricht keine Erweckung aus, die nun nicht plötzlich den Geist, sondern ich segne sie einfach und versuche das immer wieder ganz bewusst, innerlich betend in meinem Alltag einzuflechten. Manchmal gelingt mir das besser, manchmal weniger. Bedeutet nicht, dass ich immer frohgemut bin oder ich nicht auch Stress habe oder Sorgen habe oder manchmal genervt bin. Aber eben das so bewusst eben einzuziehen. Jetzt bezogen auf mein neues Arbeitssetting, sage ich mal, vermischt sich das natürlich super ideal. Ora et labora, Teil Gebetshaus und Arbeit. Dann ist es am Dienstag zum Beispiel so, dann arbeite ich bis 4 in der Schule. Und ist nicht so weit weg vom Gebetsraum, dann fahre ich mit dem Fahrrad zum Gebetsraum. Dann sind dann einfach 2, 3 Gebetsschichten und abends fahre ich dann wieder nach Hause. Dann verknüpft sich das sozusagen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag so Schule und Gebetshaus so ganz gut. Und ich glaube, das ist das, was auch unter diesen Auflösung des Dualismus verstehst du, das ist einfach dieses Ora et Labora, manchmal eine Phase Gebet, eine Phase Arbeit, aber auch in der Arbeit Gebet und in der Gebet, manchmal ist Gebet auch Arbeit. Interessant ist, wir haben ganz oft über dieses Gleichnis Martha und Maria geredet. Das ist eigentlich Dualismus pur, könnte man sagen. Und können wir jetzt nochmal abfragen, Anhänger Martha, Anhänger Maria? Haha, jetzt aber sage ich, habe ich eine neue coole Auslegung gelesen, die nämlich diesen Dualismus auflöst. Es ging gar nicht in erster Linie Jesus ums Tun und Aktivsein und um, sag ich mal, das Kontemplative, sondern es ging Jesus um dieses Präsentsein. Das, was ich tue, mit ganzem Herzen zu tun. Und die Martha war so mit ihren Gedanken, ich muss jetzt hier was schaffen. Sie waren weder bei sich, noch bei Jesus, noch bei ihren Gästen eigentlich. Und ich glaube, das ist das, was Jesus uns lehren möchte. Ganz zusammen, ganz in dem zu sein, wo wir sind. Und das ist dann eben Gebet, das ist dann Gottesdienst. Wenn ich ganz bei der Enkeltochter bin, wenn ich ganz bei der Claudi bin, fällt mir manchmal schwer, ganz konzentriert zuzuhören und nicht meine 120 andere Gedanken, die durch den Kopf, mind wandering, nennt man das übrigens, so viele Gedanken, die noch durch meinen Kopf wandern, sondern ganz da zu sein, ganz jetzt hier da zu sein, ganz da zu sein, in dem, was ich tue, auch wenn ich schon an Dinge denke, die morgen sind oder manchmal nachtraue, was hätte gestern sein können, ganz in diesem Jetzt sein, ganz in dem nackten Nu sein, nun sein. Und das ist das, was Jesus gesagt hat, das eine, was nötig ist. Präsent zu sein. Und Gott ist der, der präsent ist. Und wir erleben komischerweise nur Gottes Präsenz, wenn ich auch präsent bin. Weil Gott ist da. Gott ist jetzt da. Aber das zu spüren bedeutet auch, ich bin da, weil Gott begegnet mir jetzt, nicht im Morgen und nicht im Gestern, sondern jetzt in diesem Augenblick. Und Maria hat verstanden, dieses präsent zu sein, ganz bei Jesus zu sein. Sie hätte auch wahrscheinlich ganz präsent sein können beim Arbeiten und beim Tun. So wie Martha eben so umgekehrt auch bei dem, was sie sich entschieden hat, gesagt, ich bin ganz jetzt in dem, was da ist. Richard Rohr, weiß nicht, ob jemand ihn kennt, einen ganz alten Klassiker geschrieben, Der wilde Mann. Und ganz viele andere, so sag ich mal, ein moderner Mystiker, würde ich mal sagen, katholisch, ist aber auch sehr interreligiös unterwegs, sag ich mal in Anführungszeichen, nimmt diese Begriffe, sagt nicht dualistisches Denken, Kontemplation, Präsenz sein als Synonyme. Es beinhaltet eine andere Art des Sehens, eben den Blick des Lebensstils der Mystiker, die Abkehr vom dualistischen Denken und in dem Jetzt präsent zu sein. Ein Mystiker zum Beispiel ist jemand, der den Schritt von bloßen Glaubens- und Zugehörigsystemen zu tatsächlicher innerer Erfahrung vollzogen hat. Das ist das Thema, was ich hier immer wieder auch in Predigten schon habe anklingen lassen. Wir sind so sehr in unserem Kopf, mit Kopfwissen voll, aber uns fehlt die Erfahrung, diese wirkliche tiefe Begegnung mit Jesus. Fehlt uns trotz alledem, was wir oft erleben, fehlt die manchmal. Aber diese tiefe Berührung in unserem Sein geschieht durch Kontemplation, manchmal auch wirklich durch diese Stille. Wir haben letztes Mal schon gesagt, wie Paulus im dritten Himmel oder Jakob, der Himmelsleiter, begegnet, wo er sagt, das ist ja ein heiliger Ort. Ich wusste gar nicht, dass du hier bist, Gott. Du bist da, präsent. Das Problem des dualistischen Denkens ist auch eben, dass eben die Art des Denkens, geprägt durch unsere griechisch-humanistische Bildung, beim letzten Mal auch so ein bisschen gesagt, eben Dinge zu durchdenken, pro und contra, binäre Sichtweise, also ja oder nein, richtig oder falsch, die ist an sich nicht schlecht und hat uns viel Fortschritt in der westlichen Welt gegeben, aber bezogen auf tiefe, verändernde Spiritualität sind wir mit dieser Denkweise eigentlich nicht weitergekommen oder sind wir nur an eine gewisse Grenze gekommen. Sondern mit unserem Denken, mit unserer Anstrengung, mit Wille, ich weiß, was richtig ist, weil manchmal wissen wir, was richtig ist, aber wir leben es nicht ganz tief. Nicht duales Denken ist eine Sichtweise. Kommt noch jemand? Nee,
die Leute schauen nicht.
Das geht ja gar nicht. Das wäre jetzt dualistisches Denken. Kontemplation sagt man, was ist, darf auch sein. Also, Türgeklapper kann sein. Obwohl, ich mache solche Sachen in der Lösung. Nicht duales Denken ist eine Sichtweise, die sich eben weigert, alle negativen, problematischen und bedrohlichen Aspekte zu eliminieren. Sie wehrt sich zum Beispiel gegen ein zu schnelles, das geht nicht, das ergibt keinen Sinn. Oder Vorurteile oder Ängste stehen nicht mehr im Weg. Es lehrt uns eben, schöpferische Spannung auszuhalten, mit Paradoxien und mit Widersprüchen zu leben. Es lässt alles zu. Und dies erfordert auch in mir selbst eine echte Selbstdistanz. Und das geht nicht, ich garantiere euch, nicht durch Denken komme ich in ein neues Denken hinein, sondern, wie gesagt, Kontemplation, Stille sein, innehalten, zu spüren, was in mir ist, über mein Denken hinaus, zu spüren, was in mir ist, was um mir herum ist, führt uns tief in eine tiefere Ebene des Seins hinein. Es bedeutet eben nicht, alles im Griff zu haben oder auszurotten oder auf andere projizieren zu müssen, unsere negativen Anteile zu lernen und zu sagen, wow, da ist dieser Schmerz oder da ist der Ärger oder da ist, dass ich denke, andere könnte auch mal das und das machen. Das ist auch das, was Jesus sagt in dem Gleichnis von dem Splitter und dem Balken interessanterweise. Wir sehen ja gerne den Splitter und denken, es wäre ein Balken, aber der Balken ist eigentlich bei uns. Gott hat es eigentlich so geschaffen, dass andere Menschen ein Spiegel sind von dem, was in uns selber ist. Und dann eben nicht bei dem anderen zu sein, sagen, oh, der aber oder der aber, sondern wenn mich etwas ärgert außen, zu sagen, warum lenkt mich das jetzt ab? Wo lenke ich mich selber ab? Wo bin ich selber unruhig? Wo merke ich außenrum ist Unruhe? Und dann zu sagen, okay, wo ist in mir selber Unruhe? Also immer wieder ganz bewusst diesen Bezug zu sich selber zu sehen, okay, was ist denn in mir, weil man oft verleugnet oder man ärgert sich über die negativen Anteile eines anderen, weil man sie entweder in sich selbst auch nicht mag. Und dadurch sagt Jesus in diesem Gleichnis, interessanterweise, ist mir vor ein paar Monaten mal aufgefallen, und dann wirst du sehen. Wir können oft nicht klar sehen, weil wir so mit unseren Vorstellungen, Gedanken, negativen Glaubenssätzen, Biografie so verhaftet sind, dass wir manchmal nicht klar sehen können. Und das geht nur eben um in diesem Nicht-Dualistischen. Und so geht es eben vielmehr um diese Veränderung in meinem Kern und um eine Erneuerung meines Hörens und Sehens. Das hat viel eben mit Nicht-Dualismus zu tun. Nicht-duale Menschen können die Dinge als Ganzheit sehen, nicht partialiert, also in kleine Teile eingeteilt, bruchstückhaft und aufgeteilt. Nicht-duale Menschen tun sich durchs bloße Dasein geheilt zu sein und Ganzheit hervor. Also Kopf, Herz und Leib, alles ist präsent und da. Und dies sehen sie dann auch bei anderen. Zum Beispiel unser Auge, also ein Auge ist dualistisch. Sozusagen, man sieht nur einen Teil, die andere Seite ist ein bisschen ausgeblendet. Aber zwei, das Gehirn ist nicht dualistisch, weil es fügt zwei sehr partielle Sichtpunkte zusammen und fügt es zu einem Ganzen zusammen. So, das finde ich ist ein schönes Bild. Und genauso ist es, wenn wir jetzt die Vielfalt dessen von Menschen, die da sind, so wie Johannes früher schon gesagt hat, ja, wir sind alle anders oder alle unterschiedlich, dass wir bewusst wissen, jeder von uns hat eine subjektive Wahrnehmung. Aber in Gott kommen diese subjektiven Wahrnehmungen zusammen, bilden eine größere Wahrheit. Aber nicht, dass ich habe jetzt die richtige Gotteserkenntnis, sondern auch meine Gotteserkenntnis, was ich an Wahrheit entdeckt habe in der Bibel, ist meine subjektive Wahrheit. Und ich glaube, das kommt bei Hiob ganz deutlich. Die drei Freunde oder vier, die meinen zu wissen, was Gottes, die Wahrheit Gottes ist. Aber im Effekt sind es nur Teilwahrheiten. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Und das bedeutet auch Auflösung des Dualismus. Verschiedene subjektive Wahrheiten. Deswegen schätze ich das so einfach von euch auch zu hören. Und würde mir wünschen, ihr würdet viel mehr hier vorne predigen, weil es mich einfach interessiert, was eure Sichtweise von Gott und von eurem Erfahren mit Gott ist. Ich finde es so wertvoll, die Andrea letzte Woche so sitzen und Füßen Jesu gemacht, auch im Rahmen der Gebetsform, hat sie über die Seligpreisung geredet. Da dachte ich so, ja warum, das kannst du ja auch im Gottesdienst machen. 20 Minuten waren das, also kein Thema, vielleicht sagen wir vielleicht nachher drüber kurz. Und jeder hat auch beim letzten Mal, hatte jeder was zu sagen. Es ist so wertvoll, das voneinander zu hören, was jeder zu sagen hat in seiner Beziehung zu Gott. Und es entsteht ein größeres Bild, als wenn immer nur meine Gedanken kommen. Deswegen muss ich so viele Bücher lesen, damit ihr nicht immer nur mein Zeug hört, sondern ich inspiriert bin auch von anderen Sachen. Die große Frage des Dualismus ist, ich will Recht haben. Nicht-Dualismus bedeutet, ich will glücklich sein. Auch ein gutes Rezept für gute Ehe. Eher zu sagen, nicht dieses, oh, Recht haben, Recht haben, Recht haben, sondern nein, ich kann zurücktreten. Und es geht um nicht Recht haben, sondern um glücklich sein, um an dem Baum des Lebens zu sein. Dualistisches Denken beinhaltet auch so ein Alles-oder-Nichts-Denken. Das ist richtig oder das ist nicht richtig oder dieses Entweder-Oder. Und nicht-dualistisch ist sowohl als auch. Weil jeder hat ja ein Empfinden, was auch Wahrheit ist. Nicht-dualistisch ist auch gewaltfreie Kommunikation. So, dies lernt es nämlich wertfrei, Dinge zu betrachten, auch im Konflikt. Und nicht gleich wertend zu sagen, das andere, der hat Strümpfe liegen lassen, das ist böswillig. Und so reagieren wir ja oft. Das ist auch beim, in der Schule, im Umgang mit herausfordernden Schülern zu gucken. Also Verhalten ist eine Sprache sozusagen, die ich analysieren muss, zu gucken, was ist hinter diesem Verhalten, was mich vielleicht stört und annervt. Was ist da für eine Botschaft auch? Es passiert aber auch Parteiungen, Polarisierung. Die Diskussionen die letzten zwei Jahre sind sehr polarisierend. Was ist richtig, was ist falsch? Aber auch das Wir- und Ihr-Denken. Ich hoffe, wir sind da nicht drin als Gemeinde. Von Ihr als Leiter können wir als Leiter wirklich eure Freunde sein? Oder könnt ihr uns als Leiter wirklich alles sagen? Und denkt ihr so, ah nee, ein bisschen was halte ich doch zurück, wenn ich mit Franz und Monika rede. Sondern dieses wirklich Miteinander zu sein. Dieses zusammengeschlossen zu sein, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, das ist ein ganz doofes Thema auch, also merkt man ganz stark Dualismus. Auch in der Schule, wenn ein normaler Kollege plötzlich in eine Stufenleitung geht, dann wird er plötzlich anders und die Leute denken, er ist anders, nee, der ist noch der gleiche Mensch. Plötzlich hat man Schwierigkeiten, weil man denkt, der ist aber jetzt nicht mehr auf unserer Seite. Das schönste Lob meiner Schüler war, als sie gesagt haben, sie sind einer von uns. Da dachte ich so, wow, da ist genau diese Auflösung, nicht Lehrer und Schüler, sondern dieses Miteinander zu ringen um das, was uns alle betrifft, aber aus unterschiedlichem Aspekt. Sind wir als Leitung jetzt geistlicher als ihr? Nein, sind wir nicht. Vielleicht ein bisschen vielleicht mehr Erfahrung in manchen Sachen, aber ich glaube, in der Länge des Christseins sind wir alle gleich lang. Sondern Gott hat uns dieses Mandat gegeben zu leiten. Und das ist eine Gnadengabe, wo Gott in dem Moment uns eine Bevollmächtigung gibt, aber nicht, weil wir frommer sind oder heiliger sind oder mehr beten oder mehr Bibel lesen oder irgendwas, sondern Gott schenkt das. Und das ist dieses Miteinander eines Leibes, wo wir als Leib miteinander funktionieren. Auch nicht zu sagen, ihr seid Gemeindeleitung ist Gemeinde und was seid denn ihr? Was seid ihr als Gemeinde? Sondern dieses Gemeinsame, das ist auch Auflösung des Dualismus, dieses Gemeinsame zu sehen, wie das Verbindende auch da ist. Und unbewusst sind eben solche Gedanken im Kopf und ich glaube auch, dieser Dualismus steckt ganz, ganz tief in uns drin, in diesem Unterschied zwischen, das sind die Klerikalen und das sind die Nicht-Klerikalen. Aber Luther hat es ja versucht aufzuheben, dieses allgemeine Priestertum nochmal zu betonen. Aber wirklich zu sagen, jeder ist Priester, jeder hat etwas zu geben. Auch dann jedes Zeugnis, es berührt mich einfach. Und ich lerne da tausend in dem Moment etwas oder merke, ja, Gott spricht dadurch etwas in mich hinein, was ich mich selber in dem Moment nicht erkannt hätte, sondern über deine Wahrnehmung mit Gott ich die Dinge dann höre und denke, wow, Gott redet dadurch. Oder so unbewusste Sachen von, ah, wenn der Leiter, wenn Andi Hermann für mich betet, dann werde ich gesund. Oder, nein, kannst auch gesund werden, wenn ich bete. Oder die Heiterung betet. Also, weil jeder von uns gesalbt ist. Auch wir haben nicht immer die richtigen Antworten, sondern dieses Gemeinsame hineinzuleiten. Ein anderer großer Dualismus ist im Fakt Jesus, interessanterweise, nämlich ganz Gott und ganz Mensch. Das ist eine große Trennung oder eine große Paradoxie, aber Jesus hat es in sich verbunden. Und unbewusst denken wir oft in unserem Kopf, Jesus hat es alles nur so, ich würde jetzt fast toll hingekriegt, weil er Gott war. Nein, Jesus war auf der Erde 100% Mensch. Und er hat das hingekriegt, weil er dieses tiefe Vertrauen zu Jesus gehabt hat. Aber unbewusst denken wir, Jesus hat es nur hingekriegt, weil er ja Gott war. Aber das führt uns in so eine Schiene zu sagen, oh, wir kriegen es ja eh nie so gut hin wie Jesus. Aber Jesus ist ja in mir und Jesus in mir kriegt das hoffentlich, denke ich doch, glaube ich, auch hin. Aber es ist auch ein Bewusstsein zu wissen, dass das da ist. Aber er hat eben als Mensch diese tiefe, tiefe Einheit mit Gott gelebt. Und Jesus hat extrem, wenn das man darauf achtet, extrem nicht dualistisch geantwortet. Zum Beispiel, die Pharisäer haben immer wieder versucht, ihn auf eine Richtung zu ziehen. Zum Beispiel, was ist jetzt mit der Steuer? Und Jesus hat nicht gesagt, so oder so, sondern hat nicht dualistisch geantwortet. Was dem Kaiser ist, gibt dem Kaiser. Und was Gottes ist, gibt dem Gott. Er hat sich auf diese dualistischen, dieses Ich-Recht-Haben und meine Meinung ist besser und ich setze mich schon mit dem durch, was ich denke, was richtig ist. Er hat sich einfach gar nicht drauf eingelassen, auf diese Diskussion. Und es gibt ganz viele andere Beispiele. Nicht-duales Bewusstsein, sozusagen das Leben, ist ein Moment tiefer innerer Verbundenheit, wo wir einfach spüren, Gott ist da. Und ich kann das durch Training, also es ist wirklich ein Training, viel schneller aktivieren. Und wenn ich morgens meine Spielzeit mache, also ich mache immer mein Müsli meistens und Tee und dann stelle ich alles hin. Und das Erste ist einfach dieses Kurzfüffeln, einfach zu spüren, Gott ist da. Und dann fange ich erst Bibel an zu lesen oder zu beten. Aber auch beim Bibellesen immer wieder versuchen, nicht nur zu lesen, sondern eben die Dinge so ein bisschen zu verinnerlichen, dem nachzuspüren, nicht nur nachzudenken, sondern eben zu schmecken, zu sehen, es geht dann einfach tiefer oder einfach zu lesen. Oder ein gutes Gebet ist eben dieses Jesus-Gebet. Jesus Christus, um Gottes Erbarmen, ich meine. Klingt zwar so ein bisschen wie ein Tantra oder so, aber sozusagen, wenn man das wieder so wiederholt, aber es hilft, dass unser Denken erstmal nur auf einen Satz ist und eben nicht diese ganzen mind-wandering Dinge hat. Und inzwischen muss ich gar nicht unbedingt etwas beten, dass meine Gedanken still, schneller still werden. Und durch dieses Stillwerden ist eben nicht, dass wir Dinge durchdenken, sondern dann ist unser Kopf fängt an, leer zu werden. Und Gott kann nochmal auf einer tiefen Ebene in meinen Geist in mich hineinlegen, die dann auch zu meinem Kopf kommen, aber nicht umgekehrt. Und dadurch lösen sich plötzlich Dinge auf. Gott zeigt mir dann manchmal auch Bilder von Dingen, wo ich plötzlich Gott befreit. Es gibt einen sehr bekannten Leiter in dem Land, dessen Vater auch im Zweiten Weltkrieg umgekommen ist. Also vor seinen Augen wurde sozusagen das deutsche Kriegsschiff sozusagen von, weiß nicht, den Alliierten bombardiert und die Kinder der Väter mussten zuschauen, während dieses Schiff sozusagen untergegangen ist. Und er hat erzählt sozusagen, dass wie eine Glaswand sein, der ist zwischen 80, eine Glaswand vor seinem Herzen war, wenn er mit Leuten in Kontakt gekommen ist. also immer wieder wie so eine Klarheit. Und ich spüre das manchmal auch, dieses, wo ich letztens Gott mir gezeigt habe, dass ich eigentlich so eine Tendenz habe, mich ganz tief innerlich wie zu verstecken. So dieses wie im Paradies, wo Jesus sagt, Adam, Eva, wo seid ihr? So, es hat bestimmte biografische Gründe, aber wo ich plötzlich merke, Gott, du darfst mich sehen und ich darf gesehen werden. Und ich merke, dann löst sich dann plötzlich in so Momenten, löst sich scheinbar etwas aus, wo ich ganze Leben lang immer wieder versucht habe, gegen anzugehen. Und das passiert eben in dieser Präsenz zu sein, in diesem ungeschützten und nackten Hier und Jetzt. Und es ist die Begegnung mit der Sache selbst auch eben, deswegen im Tun, im Alltag, den Augenblick zu erkennen, mit ihm in Berührung zu kommen. Und Erfahrung, unser Körper ist immer nicht dualistisch, weil das ist einfach die Realität, ob ich so haben will. Wenn ich Kopfweh habe, dann habe ich einfach Kopfweh. Und dann ist oft alles andere total nebensächlich, dann spüre ich nur noch meinen Kopf. Oder gerade eben bei leider Krankheit oder so. Und manchmal drückt sich aber unsere Seele aus, weil sie sagt, hallo, ich melde mich mal zu Wort, auch durch Schmerz. Hallo, ich bin auch noch da, kümmere dich doch mal um mich. Es bedeutet, nicht dualistisch, eben ungeschützt vor dem jeweiligen Augenblick und Ereignis zu sein. Ich muss jetzt meine Seite bitten. Verschoben. Es verweigert sich, falsche Gegensätze aufzubauen und das, eben dieses Feld der Wirklichkeit zu zerstückeln und zu polarisieren, um das Ego vorschnell zu beruhigen, weil wir beruhigen uns dadurch gewisse Sachen, weil wir Angst haben, Ängste, Sorgen zuzulassen. Die Claudia hat gerade, lesen gerade so ein Buch, wie heißt es, der Weg zur Gelassenheit, ob der richtige Umgang mit den Gefühlen oder so ähnlich, ein Spiegel-Bestseller. So dieses Langeweile ist heilsam. Aber ich mag keine Langeweile. Weil man manchmal in diesem Stillsein so mit sich selber, man muss aushalten, mit sich alleine zu sein. So, aber in Langeweile erholt man sich und auch der Kopf erholt sich, weil er verarbeitet. Und ich merke Ferien, wo ich bewusst nichts tue, die fallen mir manchmal so schwer, weil ich dann in so ein Loch fallen kann. Aber ich lerne das immer mehr, dieses, weil ich mich sehr stark über das Gebrauchtwerden definiere, zu sagen, okay, ich bin geliebt, wenn ich nicht gebraucht werde. Ich bin geliebt, wenn ich jetzt keinen Plan habe. Ich bin geliebt, wenn ich jetzt nicht noch das mache und das lese und das noch, sondern einfach gelangweilt in der Gegend rumzusitzen. Oder kontemplativ kann man es auch nennen. Also nicht alles, ich habe ja letztes Mal gesagt, nicht alles Kontemplative. Manchmal ist es auch meine Höhle, mein Schneckenhäuschen. Aber in diese Stille zu sein. Und die letzte Wirklichkeit, also Gott, kann man nicht sehen, solange der Verstand dual operiert. Weil wir dabei das Geheimnisvolle, das Verwirrende, das Paradoxe in Gott ausklammern. Und deswegen ist Gott manchmal so in diesem dunklen Gewölk, weil es zeigt dieses, Gott ist geheimnisvoll und er bleibt geheimnisvoll. Und er bleibt, dass wir ihn nicht ganz ergreifen können, sondern nur der Heilige Geist. Und diesen Zugang noch tiefer zu Gott haben wir eben durch das Nicht-Dualistische, seine Unendlichkeit, seine Gnade, Barmherzigkeit, dieses tief berührt sein mit der Liebe. Jeder würde sagen, ja, ich weiß Gott nicht, aber dieses tief berührt sein, dieses tief gesättigt sein mit dieser Liebe. Dass wir einfach in dieses breitere Spektrum hineinkommen. Und Gebet ist dieser Weg, um mit Gott der letzten Wirklichkeit in Kontakt zu treten. Die Bewegung vom polaren Denken zum betenden Denken ist die Auferstehung von den Toten. So ein schöner Satz. Aber das ist ein Ringen, das ist etwas, wo wir hineinwachsen. Wie gesagt, ich habe in Weihnachtsferien sehr mich mit beschäftigt und dann merke ich sofort, dass ich da so versuche, wieder eine Methode draus zu machen und denke, oh, jetzt habe ich es oder das ist es jetzt. Aber eben das zu lernen, ganz tief da hineinzukommen. Das Schöne ist, Jesus hat nicht nur uns mit Gott versöhnt, sondern hat auch diese Teile, manchmal, die wir auch in uns selbst nicht zusammenkriegen, miteinander versöhnt. Mein inneres Team, sage ich ja manchmal so, die immer so sehr kontrovers diskutieren, all die Dinge hat Gott miteinander versöhnt. Eben das Nicht- oder das Polare hat Gott miteinander versöhnt. Präsenz erfahren wir außerhalb eben unseres Verstandes. Ah, jetzt habe ich den Satz gefunden. Dieses Spiel lässt sich eben nur durch Stille beenden. So ein Zitat, Schweigen oder Stille wurden von jeher als Gottes elementarste Sprache verstanden, der gegenüber alles andere ein ziemlich armseliges Übersetzen ist. In der Praxis des Schweigens, zum Beispiel des Herzensgebet, werden Stille und Gott simultan erfahren. Sie sind sogar das eine und dasselbe. Und das ist das, wir sind so gewohnt, eben zu reden, aber auch in unseren Gebeten kommt ja unsere Art des Glaubens zum Vorschein und es erweitert etwas, dieses Still zu sein. Vor Jahren war dieses Soaking auch sehr stark, aber dieses, sage ich, setze mich einfach der Gegenwart Gottes aus, ohne leisten zu müssen. Weil auch manchmal kommen wir da in diesen Punkt, das Gebet zur Leistung zu sein. Dieses Stillsein, manchmal macht es Angst und es ist schwierig auch, dass unsere Gedanken so zur Ruhe kommen. Aber jetzt mal habe ich gesagt, dieses Jahwe ist dieses einfach nur Einatmen und Ausatmen, das ist eine tiefste Form des Gebets, aber eben auch ein Bibelvers, so in dem Psalm 96, einfach so lesend nachzudenken oder gar nicht nachzudenken, sondern einfach zu beten, hineinzutauchen, einfach dieses Bewusstsein zu spüren. Mein Herz brummelt immer ziemlich laut. Und dann zu spüren, okay, mein Herz ist da, mein Atem, ich bin da, da rauscht wahrscheinlich die Technikanlage. So ein bisschen, Gott ist da. Gott ist da. Gott ist für dich. Gott ist mit dir. In dem Buch von Richard Rohr, Pure Präsenz, wer sich damit intellektuell, gedanklich nochmal tiefer beschäftigen muss, gibt es so ein paar Übungen. Eine ist auch die Gesinnung Jesu, aber die mache ich jetzt nicht. Ich lese mal eins vor, was uns evangelikale Charismatiker etwas herausfordert, weil es nämlich heißt, das jungfräuliche Gebet. Du musst danach trachten, ein unbeschriebenes Blatt zu sein. Du musst dich sehnen, unbeschrieben zu bleiben. Keine Entscheidung für dies oder das. Kein ich bin gut, weil. Kein ich bin schlecht, weil. Erregung nicht und nicht Langeweile. Ein Nichtsbleiben. Eine unerwählte Jungfrau, die nicht erwählt, nur leer ist. Kein Plan, den Tag damit zu beginnen. Kein aufgehübschtes Ich und kein Verriss, damit du wertvoll oder wertlos bist. Nichts Interessantes und nichts Uninteressantes. Weder gegen etwas noch dafür. Nichts, was noch übrig ist von gestern. Nichts, was heute noch erwartet wird. Nur ich, nackt und ausgesetzt. Kein Selbst zu ordnen, ändern oder finden. Kein Urteil, richtig oder falsch. Kein wichtig, kein belanglos. Kein würdig und kein wertlos. Ich stehe da und warte. Bin mächtig nicht und machtlos nicht. Für dich, der mich mit Namen nennt. Für dich, der in mein Antlitz blickt. Für dich, der mir das Drehbuch schreibt.